Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Also wir hatten hier in der Redaktion heute alle massiven Puls.
Johannes Vogtmann übernimmt den Einwurf, passt ihn zu Dennis Schröder. Schröder schmeißt den Ball einfach nur hoch weg und Deutschland
Finale!
Steht im Finale!
Deutschland im WM-Finale!
Was war das für ein unfassbares Halbfinale bei der Basketball-WM? Deutschland schlägt den Top-Favoriten USA mit 113 zu 111. Es war wirklich bis zur letzten Millisekunde spannend. Und wie die Jungs das geschafft haben und was die Mannschaft im Finale am Sonntag erwartet, das klären wir gleich. Und wir schauen auf die mutmaßlichen Brandanschläge bei der Bahn in Norddeutschland. Zwischen Hamburg und Berlin fallen ja gerade viele Züge aus. Und es gibt die Vermutung, das Ganze sei politisch motiviert. Es gibt ein Bekennerschreiben aus der linken Szene. Was dahinter steckt, auch das ist eins unserer Themen heute. Am Freitag, dem 8. September. Ich bin Rahel Klein. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Es waren unfassbares Spiel. Mit 113 zu 111 gewinnen die deutschen Basketballherren gegen den Topfavoriten USA und stehen zum ersten Mal überhaupt im Finale einer Basketball-WM.
Wir haben einfach von der ersten Sekunde an uns geglaubt. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir wollen ohne Angst spielen. Wir wollen unseren Basketball spielen.
Das ist einfach eine verdammt geile Truppe. Also so eine Truppe, mit der gehst du wirklich in jedes Spiel rein, jedes Turnier. Und wenn du solche Jungs im Rücken hast, so ein Staff im Rücken hast, solche Fans, Familie im Rücken hast, kann nichts schief gehen.
Wie gesagt, das bedeutet einfach alles für uns.
Letzten 40 Minuten, das wird ein Fight. Aber wie ich schon gesagt habe, und da stehe ich immer zu, wenn wir unsere Sachen machen, dann haben wir immer gute Chancen. Und wir müssen das natürlich abrufen. Wir müssen uns jetzt recovern und ready sein für Sonntag.
Unser Reporter Armin Lehmann hat das Spiel für uns in der Halle in Manila verfolgt. Armin, war das spannendste Spiel, was du je erlebt hast?
Nee, ist der helle Wahnsinn. Also mein Puls ist immer noch über 80 und das Spiel ist ja schon eine ganze Weile rum. Und
über 100, hier noch über 80 oder über 180?
Nee, über 80, aber der war eben weit über 100 und ist jetzt wieder so ein bisschen runtergegangen, aber normal ist er irgendwo bei 60. Also da ist er immer noch erhöht. Ja. Unglaublich. Ein wahnsinniges Spiel, unglaublich dramatisch und kaum zu glauben, dass die Deutschen das am Ende tatsächlich geschafft haben und das Ding auch gewonnen haben.
Es ist der größte Erfolg der deutschen Mannschaft im Basketball. Der Herren, ja, wie haben die das geschafft?
Naja, es ist ein Team, das funktioniert die gesamte Weltmeisterschaft über. Es war ihr siebtes Spiel und es war auch der siebte Sieg. Sie haben natürlich das ein oder andere Spiel knapp gewonnen. Da brauchst du auch immer so einen kleinen Moment, ein bisschen Glück, in der Schlussphase ein bisschen Glück, um solche Dinge dann eben am Ende auch wirklich durchzuziehen. Aber es ist am Ende eben eine Mannschaft, die großartig funktioniert, die heute dem großen Turnierfavoriten den USA den Zahn gezogen hat. Und das musst du dann auch erst einmal schaffen. Und alle haben sie uns jetzt auch nochmal gesagt, obwohl sie natürlich teilweise vor Freude Tränen in den Augen hatten, das Ding ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein Finale zu spielen und wir wollen jetzt natürlich die Medaille, die sie alle haben wollen, die haben sie ja jetzt sicher. Silber ist es mindestens, aber sie wollen am liebsten natürlich den Titel.
Ein Spieler war heute ganz besonders wichtig, Andy Obst, hat 24 Punkte, glaube ich, gemacht. Warum war der heute so gut in Form? Was hat den heute ausgezeichnet?
Naja, der ist halt so ein bekannter Dreipunktschütze und das sind natürlich dann immer viele Punkte und manchmal hast du halt den Touch in so einem Spiel, dass die einfach immer wieder fallen und dann haben die Amerikaner ihm auch noch den Gefallen getan, als er eigentlich gar nicht in so einer günstigen Wurfposition war, aber letztlich den Wurf dann doch genommen hat, ihn dabei zu faulen und dann kriegst du noch drei Freiwürfe und die hat er auch bis auf einen alle ganz sicher reingemacht und am Ende, ich muss nochmal schauen, waren es unfassbare 24 Punkte. Mhm. Er hat das eben selber auch im Interview bei uns gar nicht glauben können, dass er so viele Punkte gemacht hat, obwohl er es natürlich wusste, aber es ist für ihn natürlich herrlich und war für die Mannschaft heute total wichtig, dass er eben so toll gespielt hat.
Also jetzt am Sonntag Finale, das ist historisch, es geht gegen Serbien. Was glaubst du, kann die deutsche Mannschaft Weltmeister werden?
Ja, sie können das auf jeden Fall schaffen. Ein alter Bekannter, gerade für den Deutschen Basketballbund, trifft da auf sie mit Svetislav Pešić. Der war ja mehrfach Bundestrainer, hat auch in der Bundesliga trainiert. Und er trainiert jetzt die Serben, ist mit Jugoslawien schon mal Weltmeister geworden, Anfang der Nullerjahre. Jetzt ist es Serbien, die er trainiert. Es wird aus meinen Augen ein 50-50-Spiel. Also es ist keineswegs sicher, dass die deutsche Mannschaft das Spiel gewinnt. Aber wenn du schon mal 7 Siege in Folge eingefahren hast und so ein tolles Spiel wie heute hingelegt hast, dann ist natürlich der 8. Sieg auch durchaus möglich. Also eine Chance haben sie da alle Male.
Aber was machst du, wenn die wirklich da am Sonntag gewinnen, Armin? Wenn das jetzt schon eigentlich fast zu viel für dich war?
dann rasten wir hier halt völlig aus. Aber es war auch für die Spieler schon unglaublich. Die haben auch alle gesagt, also heute müssen wir jetzt echt mal ein bisschen feiern. In der Kabine, im Bus, wenn wir zurück zum Hotel fahren. Und auch da ein kleines bisschen morgen runterkommen, regenerieren, fit sein dann fürs Finale. Hiesiger Zeit, dann ist das ja Sonntagabend. Und da haben sie noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Die brauchen sie auch. Aber ich glaube, wir alle, die Spieler, wie wir hier draußen auch, wir werden bis dahin wieder unsere Pulsschläge im Griff haben. Und dann geht er natürlich wieder hoch, wenn das Spiel losgeht.
Sagt unser Reporter Armin Lehmann mit aktuell noch Puls 80. Bis Sonntag hat er sich wieder beruhigt. Die Deutschen stehen im Finale der Basketball-WM 113 zu 111 gegen die USA. Unfassbar. Danke, Armin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurz vor Wochenende haben wir es und da herrscht gerade ziemlich viel Frust auf den Bahnsteigen in Norddeutschland. Zwischen Hamburg und Berlin fallen viele Züge aus, manche werden umgeleitet, brauchen deutlich länger. Und der Grund sind Brände in Kabelschächten der Bahn in Hamburg. Die Polizei und die Bahn gehen offenbar von politisch motivierten Anschlägen aus. Was bislang bekannt ist, dazu spreche ich jetzt mit Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, die Ermittlerinnen und Ermittler, ne, die gehen ja davon aus, dass die Brandstiftung wirklich politisch motiviert war. Ich habe es gerade gesagt. Warum gehen die davon aus?
Also möglicherweise, weil auf der politisch linken Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben aufgetaucht ist. Das schaut sich die Polizei offenbar jetzt sehr genau an. Und da ist die Rede von, Zitat, kapitalistischer Infrastruktur, die in der Nacht auf heute in Hamburg sabotiert wurde, mit Hilfe von Benzin in Kabelschächten an den Schienen. Und laut dem Schreiben geht es darum, den Güterverkehr zu treffen, damit keine Rohstoffe transportiert werden können, für die Menschen in ärmeren Ländern ausgebeutet wurden.
Okay, das heißt, wenn das denn tatsächlich ein echtes Bekennerschreiben sein sollte, der Personenverkehr, der sollte mit diesen mutmaßlichen Brandanschlägen eigentlich gar nicht gestört werden.
Richtig, offenbar nicht. Wenn man dem Schreiben glaubt, ob das allerdings wirklich von den Tätern kommt und nicht ein Fake ist, das ist laut Sicherheitskreisen noch nicht klar. Es gab halt in den letzten Jahren immer mal wieder solche Brandanschläge auf Kabelschächte bei Bahn- oder S-Bahn-Strecken aus dem politisch linken Spektrum, wie dann so gerne gesagt wird. Und jetzt gerade sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht was gesehen haben könnten.
Wie reagiert die Bahn und was sagen die ganzen gestrandeten Leute an den Bahnhöfen?
Also der Sicherheitschef der Deutschen Bahn, der hat den mutmaßlichen Anschlag auf die Infrastruktur da in Hamburg sehr scharf kritisiert. Kann man sich denken.
Ja.
Viele Bahnkundinnen und Bahnkunden waren sehr genervt. Kann man auch verstehen. Genau. Etliche sind da anscheinend auf Fernbusse vom Anbieter Flixbus ausgewichen. Da scheint es wohl offiziell aktuell auch noch Tickets zu geben. Und auf der Strecke Hamburg-Berlin, da haben offenbar etliche auch spontan einfach ein Auto gemietet.
Ja, ich meine, wenn das dann noch möglich ist, ist das ja auch super, ne? Mhm.
Genau, ein Bahnkunde hat der Nachrichtenagentur dpa gesagt, dass er nicht so ganz versteht, wenn jemand die Bahn ja offenbar aus politischen Gründen angreift, weil Züge doch gut für die Umwelt sind, wie er sagt. Das passt ehrlich gesagt auch so ein bisschen zu vielen Reaktionen auf dieser Plattform Indymedia. Da posten nämlich UserInnen unter dem Bekennerschreiben und nennen die Brandanschläge zum Beispiel eine, Zitat, Dummtrottelaktion, und sie sprechen von kontraproduktivem Vandalismus, der einfach nur dumm ist. Und ja, danke für nix stand da auch mehrfach.
Dummtrottelaktion ist auch ein interessanter...
Ja, ist auch eine Schönfärberei. Klingt auch ein bisschen harmlos, ne? Ja.
Ganz praktische Frage, wie lange ist der Bahnverkehr von und nach Hamburg voraussichtlich noch gestört?
Also die Bahn vermutet, dass die Züge erst im Laufe des Samstags wieder ganz normal fahren. Übrigens auch nicht nur nach Berlin, sondern da war zwischendurch auch die Strecke nach Rostock in Mitleidenschaft gezogen.
Und lässt sich da irgendwas machen, damit solche Anschläge auf Bahnstrecken in Zukunft nicht passieren?
Also ein Bahnexperte von der Technischen Uni in Berlin schlägt vor, da deutlich mehr Bahnstrecken einzuzäunen. Sowas wird wohl in anderen Ländern wie Frankreich und Großbritannien zum Teil auch schon gemacht. Aber die Bahn, die winkt bei der Idee direkt eher ab, weil das Bahnnetz ist ja auch gigantisch, also 34.000 Kilometern an Strecken. Und außerdem wäre es ja auch so, dass Zäune im Zweifelsfalle eben auch Rettungskräfte behindern würden, wenn mal irgendwo ein Unfall passiert.
Nach drei mutmaßlichen Brandanschlägen auf Kabelschächte der Deutschen Bahn in Hamburg ermittelt jetzt die Polizei, und Bahnreisende von und nach Hamburg brauchen noch bis morgen ein bisschen Geduld oder müssen sich kreative Lösungen ausdenken. Infos kamen von Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Prinz höchstpersönlich hat sie gegründet, und zwar Prinz Harry. Es geht um die Invictus Games. Dabei kommen Soldatinnen und Soldaten aus vielen unterschiedlichen Ländern zusammen Und die haben alle was gemeinsam. Sie alle haben eine körperliche oder psychische Schäden bei Einsätzen davongetragen. Viele zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wie Sport traumatisierten Menschen helfen kann und welche Rolle die Invictus Games dabei spielen, die dieses Jahr übrigens in Düsseldorf zum ersten Mal in Deutschland stattfinden, das hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt angeschaut.
Naef Adebar ist 2010 im Einsatz in Afghanistan als Fallschirmjäger der Bundeswehr. An einem Tag hat er den Auftrag, in einer Stadt nach einer verschollenen Bundeswehrdrohne zu suchen.
Bin auf so einer Freifläche mit meiner Gruppe im Prinzip entlang gelaufen, haben die nochmal aufgefächert gesucht und wurden dann quasi, dann kam dieser komplexe Angriff.
So erzählt es Naef Adebar im Podcast Players vom Deutschlandfunk. Er wird damals von mehreren Schüssen getroffen. Seine Kameraden können ihn zum Glück in Sicherheit bringen. Körperlich erholt er sich wieder. Aber als er zurück in Deutschland ist, merkt er, dass trotzdem irgendwas nicht stimmt.
Das war eine Situation, da war meine Tochter ist zu Besuch gekommen. Die ist gerade reingekommen in den Raum und hinter mir war eine Putzfrau und die hat die ganze Zeit hinter mir hergewischt und gemacht und getan. Und das hat mich in dem Moment, hat es mich getriggert und ich hatte eine Panikattacke.
Naef Adebar geht zu einem Psychotherapeuten und holt sich Hilfe, was damals bei der Bundeswehr noch kein Standard ist. Später macht Naef Adebar außerdem in einer eigenen Sporttherapiegruppe der Bundeswehr mit. Über den Sport soll den Soldatinnen und Soldaten geholfen werden, ihre oft traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.
Das ist auch der Leitspruch im Prinzip, nicht den Soldatinnen und Soldaten zu zeigen, was sie nicht können, sondern was sie noch alles können.
An Sport gibt es da alles Mögliche. Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren, aber auch inklusive Sportarten wie Rollstuhlbasketball. Parallel dazu werden die Soldatinnen und Soldaten psychologisch begleitet. Das Ziel ist,
dann eben über den Sport und vor allem über diese erstmal kleine Gruppe an Soldatinnen und Soldaten, die Ähnliches erlebt haben, wieder Vertrauen zu fassen zu anderen Kameraden, dann Vertrauen zu fassen zu Trainern, zu Psychologen, um sich dann dort drüber im Prinzip auch wieder zu öffnen. Das ist, glaube ich, der Anfang wieder zurück ins Leben.
Über 90% der Soldatinnen und Soldaten in der Sporttherapiegruppe haben eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung. Typische Symptome: Schlafstörungen, schnelle Reizbarkeit, Wutausbrüche, verschiedene Ängste, Gefühle der Hilflosigkeit und einiges mehr. Aber kann Sport wirklich dabei helfen, so eine heftige psychische Erkrankung zu therapieren? Die Forschung dazu sagt ja. Eine aktuelle Metastudie hat das vor kurzem untersucht mit Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten. Ergebnis: Diese Menschen fühlten sich alles in allem besser, wenn sie sich regelmäßig bewegen. Laut einer anderen Studie reichten sogar schon 20 Minuten Training auf dem Stepper pro Woche, um einen Unterschied zu machen. Ulrike Angermann kann solche positiven Effekte bestätigen.
Also erstmal bekommen wir wieder ein Gefühl für unsere Körperwahrnehmung. Das ist ganz wichtig.
Ulrike Angermann ist Psychologin und Traumatherapeutin. In ihrer Praxis in Hannover hat sie sich spezialisiert auf therapeutisches Boxen für Traumapatienten. Dabei boxen aber nicht zwei Menschen gegeneinander. Die Patienten schlagen eher auf Bälle oder auf spezielle Boxkissen.
Wir lernen wieder uns zu spüren. Wir lernen, wie nah lassen wir an jemanden heran? Wo sind unsere persönlichen Grenzen tatsächlich? Die Therapie hilft in Zusammenarbeit mit Trauma- oder Psychotherapeuten über kurz oder lang wieder Zugang zum Körpergefühl zu lernen, lernen, die eigene Wut auch zu regulieren.
Inzwischen gibt es aber nicht nur Sporttherapie für traumatisierte Menschen, sondern auch eigene Wettkämpfe. Für Soldaten, die von ihren Einsätzen psychische oder körperliche Schäden davongetragen haben, starten an diesem Wochenende die Invictus Games. 500 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 20 Nationen treten da in verschiedenen Disziplinen an. Gegründet wurde der Wettkampf von Prinz Harry, der ja selbst als Soldat in Afghanistan war.
Hallo, Düsseldorf. Wir, Megan und ich, freuen uns sehr, heute hier zu sein.
In diesem Jahr finden die Invictus Games zum ersten Mal in Deutschland in Düsseldorf statt. Bundeswehrsoldat Naef Adebar war in der Vergangenheit selbst zweimal dabei und hat einmal sogar eine Bronzemedaille gewonnen beim 200-Meter-Lauf. Heute arbeitet er als sogenannter Truppenpsychologie-Feldwebel und betreut die Teilnehmer. Bei der Auswahl der Athletinnen und Athleten für den Wettkampf geht es übrigens nicht darum, wer am besten, schnellsten oder stärksten ist, sagt Naef Adebar im Players Podcast.
Sondern da geht es darum, wie gut tut dem einzelnen Teilnehmenden dieser Wettkampf und Kommt er zum richtigen Zeitpunkt? Ist der wichtig für die Rehabilitation? Kann der damit vielleicht nochmal einen Marker setzen?
Und deswegen gilt auch, vielleicht noch mehr als bei Olympia, dabei sein ist alles.
Jeder Einzelne, der dort antritt, ist im Prinzip schon ein Sieger, eben weil er sich irgendwann mal in seine Rehabilitation geöffnet hat und diese Rehabilitation angegangen ist, egal ob körperlich oder mental.
Wie Sport traumatisierten Menschen helfen kann, damit hat sich Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute beschäftigt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es gibt viele Menschen, die sehr krank sind, weil ihr Herz nicht richtig funktioniert, ihre Leber oder auch die Nieren. Und helfen könnte, wenn sie ein neues funktionierendes Organ bekämen. Allerdings lässt sich der große Bedarf an solchen Organen nicht allein durch menschliche Spenderorgane decken. Und deswegen wird intensiv an Alternativen geforscht. Zum Beispiel Organe von Tieren als Ersatz zu nehmen. Oder auch, und das ist noch ein bisschen verrückter, menschliche Organe in Tieren zu züchten und dann wiederum in den Menschen zu transplantieren. Ein chinesisches Forschungsteam hat da gerade einen weiteren Schritt geschafft. Die haben nämlich eine menschliche Niere in einem Schweineembryo heranwachsen lassen. Das fanden wir mega abgefahren, haben Wissenschaftsjournalistin Verena von Keils drauf angesetzt. Verena, wie muss ich mir diese Niere vorstellen?
Also das ist jetzt keine große ausgewachsene Niere, sondern quasi eine mini kleine frühe Vorstufe einer Niere, also ein Nierchen in einem Schweineembryo, der nicht mal einen Monat alt ist.
Okay.
Und dieser Embryo, der wächst auch nicht mehr weiter, weil er dem Leihmutterschwein, in dem er herangewachsen ist, entnommen worden ist. So, kommen wir zurück zu dieser Vorniere. Diese Vorniere in diesem toten Schweineembryo, die besteht zu einem ziemlich großen Teil aus menschlichen Zellen. Und das ist für die Forschenden ein großer Erfolg, denn bisher ist das Anzüchten von menschlichen Organen in einem Tier in der Regel daran gescheitert, dass die menschlichen Zellen es einfach nicht geschafft haben, sich gegen die tierischen Zellen zu behaupten.
Mhm.
Und menschliches Gewebe in einem Tier heranzuzüchten, das wird schon länger probiert und es funktioniert von der Idee so, du nimmst eine befruchtete Eizelle von einem Schwein, die ein paar Tage alt ist, sich schon ein bisschen differenziert, ein bisschen weiter geteilt hat, so dass sie ungefähr aus 200 Zellen besteht.
Also quasi so ein Zellklumpen.
Ja, so ein Zellklumpen, Zellhaufen. Und in dieses sehr frühe Entwicklungsstadium eines Schweins Embryos. Da spritzt du dann spezielle menschliche Stammzellen aus Nabelschnurblut rein, also Zellen, die sich noch in verschiedene Gewebe entwickeln können. Und in der Hoffnung, dass die sich im Schweineembryo dann mitentwickeln und so eine Art Mischwesen entsteht, eine sogenannte Chimäre, die sowohl aus Schweinezellen als auch aus menschlichen Zellen besteht. Allerdings muss man sagen, konkurrieren die Zellen des tierischen Embryos, also der quasi der Hülle, die da drumherum ist, mit den neu dazugekommenen menschlichen Stammzellen, sich weiterzuentwickeln und bestimmte Organe und Gewebe zu bilden. Und die verhindern dann oft das Wachstum dieser fremden menschlichen Zellen.
Es klingt wie in einem crazy Film oder auch einem Horrorfilm so ein bisschen. Was haben die Forschenden denn jetzt gemacht, dass das besser funktioniert?
Also sie haben zum einen die menschlichen Stammzellen genetisch ein bisschen gepimpt, dass sie grundsätzlich besser wachsen und überleben können. Und zum anderen haben sie die Schweineembryonen genetisch so manipuliert, dass sich die Nieren nicht mehr weiterentwickeln, also von den Schweineembryonen quasi, sobald sie eine sehr frühe Vorstufe erreicht haben. Und damit gibt es dann quasi eine Lücke, in die die menschlichen Stammzellen reingehen, die man reingespritzt hat, weil sie dann genau diese Nierenzellen entwickeln und sich vermehren können, die es für die weitere Entwicklung des Organs braucht und was die Schweineembryonzellen halt nicht schaffen. Und so haben sie an der Stelle dann keine Konkurrenz und können dann ein bisschen weiter wachsen.
Aber du hast ja jetzt gesagt, dass diese Nieren, die da dann gewachsen sind, noch ganz klein und gar nicht fertig entwickelt sind, ne? Könnte man mit denen denn irgendwas machen in Bezug auf Transplantation?
Nein, das ist wirklich Grundlagenforschung, bei der geschaut wird, wie kriegen wir es hin, überhaupt menschliche Zellen in einem tierischen Organismus zu einem Organ wachsen zu lassen. Bis man mal so ein ausgewachsenes Schwein hätte mit einer Niere, die groß genug ist und ausgereift für eine Transplantation in einen Menschen. Das dauert auf jeden Fall noch. Und es sind auch noch viele Fragen offen. Also wie verunreinigt ist ein solches Organ mit noch Schweinezellen, die dann ja starke Abstoßungsreaktionen hervorrufen würden, wenn sie in einen Menschen implantiert würden? Auch deshalb, weil so eine Niere ja nicht nur aus Nierengewebe besteht, sondern auch aus anderen Geweben und auch zum Teil noch von Blutgefäßen durchzogen ist.
Davon mal abgesehen, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus ja auch ethische Fragen und auch Bedenken gibt, wenn es um solche Mischwesen aus Mensch und Tier geht, oder?
Ja, das ist schon eine lange Diskussion und es kann wirklich sein, dass die menschlichen Stammzellen, die in den tierischen Embryo eingebracht werden, dass die sich bei der Entwicklung zum Beispiel des Gehirns oder der Keimzellen, also die, die für die Fortpflanzung zuständig sind, einmischen. Und das ist ein ganz stark diskutiertes Ding, dass du möglicherweise ein Tier schaffen könntest, dessen Gehirn aus menschlichen Anteilen besteht. Mhm. Aber das chinesische Forschungsteam hat beobachtet, dass ein Großteil der Schweineembryonen nach wenigen Tagen abgestorben ist. Und zwar immer dann, wenn menschliche Stammzellen auch in anderen Teilen als in den Nieren zu finden waren. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass sich das Problem möglicherweise von selbst löst, nach dem Motto, je stärker die Vermischung, umso weniger lebensfähig ist das entstehende Wesen.
Es klingt trotzdem alles auch wirklich ein bisschen gruselig. In einem Schweineembryo ist eine kleine Niere herangewachsen, die zum großen Teil aus menschlichen Zellen besteht. Was das heißen soll und wofür das gut sein könnte irgendwann mal, das hat uns Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team erklärt. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Fall macht gerade richtig Schlagzeilen. Ein Höhlenforscher aus den USA ist 1000 Meter runter in eine Höhle in der Türkei geklettert und kommt da aus eigener Kraft nicht mehr raus, weil bei ihm Magenblutungen eingesetzt haben und er zu stark geschwächt ist. Mehr als 150 Rettungskräfte arbeiten gerade daran, ihn zu bergen. Und Leute aus Höhlen zu befreien, das kann extrem schwierig sein. Auch deswegen ist es wichtig, dass man solche Erkundungen natürlich gut vorbereitet, weil spannend sind die natürlich unfassbar. Michael Streiner erkundet seit seinem 11. Lebensjahr Höhlen und mit ihm habe ich über dieses ja doch sehr außergewöhnliche Hobby gesprochen. Michael, du bist ehrenamtlicher Höhlenforscher. Hast du eine Lieblingshöhle?
Das ist ganz schwierig. Ich glaube, das hat sich über die Zeit sehr verändert. Mhm. Ich bin sehr viel in Österreich am Krippenstein unterwegs. Dort gibt es einfach sehr, sehr viele Höhlen. Das heißt, dort hat man ganz viele Möglichkeiten, neue Höhlen zu entdecken, zu erforschen und zu kartografieren. In Frankreich gibt es eine, die hat mich zum Weinen gebracht vor Schönheit. Es gibt Tropfsteine, die gläsern, durchsichtig sind und in alle Richtungen wachsen. Das nennt sich Eccentrics. Die können mit sich selbst wieder zusammenwachsen und alle Arten und möglichen Variationen bilden. Also es ist so abgefahren. Und als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, ich habe mich einfach drunter gelegt und ich konnte es nicht fassen, dass die Natur so etwas Wunderschönes schaffen kann und ich das Privileg habe, das sehen zu dürfen.
Also es klingt jetzt auch so, dass es schon auch eigentlich das Coolste ist, eine neue Höhle so zu entdecken.
Oh, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, was an einer Höhle interessant sein kann. Ich bin mit 11 Jahren zum ersten Mal über eine Kinderfreizeit in eine Höhle gekommen und fand es damals einfach total spannend, irgendwie so eine ganz andere Welt zu entdecken. Mhm. Und hatte dann das Glück, über die Schule, bei Schulausflügen auch in mehrere Höhlen zu kommen. Damals war es eher der sportlich-technische und Naturerlebnis-Moment für mich. Es gibt aber auch einige, die aus sehr wissenschaftlichen Gründen da reingehen, also geologische Erforschung, die Tierwelt erforschen. Es gibt unglaublich viele unbekannte Höhlentiere. Eine neue Höhle zu entdecken hat natürlich auch den Reiz, ja, des Entdeckens eben.
Ja.
Und ob man da jetzt was total Spannendes drin findet oder nicht, weiß man ja vorher nicht.
Ja, voll. Wie bereitet man sich denn dann auf so eine Höhlenerkundung vor?
Das kommt ganz drauf an, was man so vorhat. Das heißt, habe ich eine kleinere Tour oder habe ich jetzt irgendwie eine einwöchige Expedition vor in eine Höhle, dann brauche ich natürlich eine ganz andere Ausrüstung, allein schon übernachtungsmäßig. Wie ist das Gelände? Ist die Höhle eventuell wassergefährdet? Das heißt, muss ich den Wetterbericht vorher anschauen, dass sie eventuell volllaufen kann.
Das heißt aber dann auch, du nimmst dann ja auch wirklich Ausrüstung mit, je nachdem, in welche Höhle du gehst. Du hast gerade auch schon gesagt, Seil, was brauchst du sonst noch so?
Also Seil nur, wenn ich mich abseilen oder irgendwo aufsteigen muss. Mhm. Es gibt so Steigklemmen, mit denen man im Prinzip an einem einfachen Seil aufsteigen kann, dass man eben nicht sich an dem Seil quasi mit den Händen hochziehen muss. Ja, manchmal gibt es Schachthöhlen. Da kann es durchaus mal vielleicht nur 5 Meter runtergehen, aber es ist sicherer mit einem Seil oder eben auch 500 Meter. Da ist es dann auf jeden Fall wichtig, dass man ein Seil hat.
Jetzt gibt es ja wirklich alle paar Jahre auch Meldungen, dass Höhlenforscher oder Höhlenforscherinnen oder auch ja Leute, die einfach mal so eine Höhle erkunden wollen, da feststecken. Ne? Was kann an einem Höhlenbesuch gefährlich werden?
Grundsätzlich ist es in einer Höhle natürlich dunkel und häufig auch eine höhere Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Das heißt, Ausrutschen ist ein Thema. Man kann sich natürlich mal den Fuß verknacksen, vielleicht das Bein eventuell brechen, wenn man irgendwo runterfällt, weil man weggerutscht ist. Selbstüberschätzung ist eines der anderen Themen. vielleicht falsche Ausrüstung. Also es gab mal einen Fall, da kam jemand das Seil nicht mehr hoch, nachdem es matschig war. Und er hatte eben keine Steigklemme dabei, sondern nur einen Brusik-Knoten, was man aus dem Klettern kennt. Und der hat dann halt nicht mehr gehalten an diesem Seil und kam dann nicht mehr raus. Das heißt, da kam dann die Rettung in Anführungsstrichen und hat ihm eine Klemme runtergeworfen. Er ging ans Seil und ist selber rausgekommen.
Okay.
Solche Geschichten gibt's. Und dann gibt's natürlich noch Spezielleres wie Steinschlag oder Wassergefahren in wasserführenden Höhlen oder Höhlen, die bei Überflutung zum Beispiel Wasser führen. Also zum Beispiel diese große Rettung in Thailand.
Und das Problem ist dann aber ja wahrscheinlich die Rettung, ne? Wie der Mann in der Türkei eben jetzt, dass der eine Magenblutung hat und kaum laufen kann, so, dass dann Leute runtersteigen müssen und die Person irgendwie ja wieder rauskriegen müssen.
Genau, im Fall der großen Rettung im Riesending vor ein paar Jahren hat es ja erstmal überhaupt einen Tag gebraucht oder ein bisschen mehr als einen Tag, bis überhaupt der Kamerad des Verunglückten an die Oberfläche gekommen ist, um überhaupt Hilfe rufen zu können. Das heißt, das Allerwichtigste bei jeder Höhlenbefahrung ist, dass man vorbereitet ist auf so eine Situation. Das heißt, verknackst sich jemand was und kommt so schnell nicht mehr raus, ist es am besten, man hat vorher eine Alarmzeit ausgemacht, dass also Bekannte draußen wissen, um welche Uhrzeit man spätestens heraus sein sollte, damit sie dann die Rettung rufen können, dass die einfach schneller kommt noch. Und das andere ist, ich muss natürlich für diese Zeit, die ich da eventuell habe in der Höhle, für meinen eigenen und für den Wärmeerhalt des Verunglückten eventuell sorgen können. Das heißt, etwas dabei haben, dass ich auf jeden Fall genug Trinken habe, genug Essen habe, erste Hilfe und eine Wärmedecke und etwas, was Wärme erzeugen kann, damit ich der Person vor Ort Wärme zuführen kann und sie stabil halten kann, zumindest bis jemand kommt. Jetzt in dem Fall bei dem verglückten Amerikaner in der Türkei, damit seine Magenblutung eben das einzige Problem bleibt und er nicht auch noch eine Unterkühlung hat.
Sagt Michael Streiner, ehrenamtlicher Höhlenforscher aus Baden-Baden. Und er betreibt auch die Seite höhlenforschung.org. Da gibt es noch ganz viele Infos, wenn man zum Beispiel selbst Interesse dran hat, ins Game einzusteigen. Aber ganz wichtig dabei, nie einfach alleine auf eigene Faust losziehen. Auf keinen Fall.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.